Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und heute sprechen wir nicht über schöne Destinationen und über schöne Schiffe. Heute reden wir über Tod und Verzweiflung und Krankheit.
Das ist aber ein fieser Einstieg.
Ist das jetzt ein schöner Einstieg gewesen?
Außerdem reden wir ja trotzdem über schöne Destinationen, aber halt blöderweise über die Dinge, die einem da auch drohen.
Ja, richtig. Also, wir reden heute mal über das Thema Krankheiten an Bord, über Impfungen, über Auslandskrankenversicherung, ob man sie braucht oder nicht. Das ist heute unser Thema und wir fangen vielleicht mal positiv an. Ne? Also wenn es mir mal schlecht geht auf dem Schiff.
Jetzt bin ich gespannt, wie du bei dem Thema was Positives findest. Ja.
Wenn es mir schlecht geht auf dem Schiff, dann gibt es durchaus Menschen, die mir helfen können und wollen. Es gibt nämlich ein Bordhospital, da gibt es nette Krankenschwestern und da gibt es nette Ärztinnen und Ärzte, die sich dann um mich kümmern an Bord. Das ist ja schon mal positiv. Es gab ja vor einiger Zeit jetzt wieder einen Unfall in der Nordsee und da war auch ein Kreuzfahrtschiff in der Nähe und das ist dann auch da geblieben, weil es eben ein Bordhospital hat und dann eben, wenn man da Seeleute aus dem Wasser fischt, die dort versorgen lassen kann. Also Bordhospital an Bord zu haben, ist eine tolle Sache. Und das ist positiv.
Ja, das ist positiv. Das ist vor allem dann positiv, wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, die die Kosten dann auch abdeckt. Weil das ist nämlich sowas, was Leute gerne übersehen. Also wo ich immer wieder auch überrascht bin, dass auch Menschen, die in der Branche arbeiten, die mit dem Thema eigentlich vertraut sind, durchaus da so ein bisschen blauäugig rangehen und sagen, ja, ich bin ja im Mittelmeer unterwegs. Ich habe meine gesetzliche Krankenversicherung, die zahlt ja in Europa. Das ist eben ein Trugschluss, weil du auf einem Kreuzfahrtschiff bist, du selbst wenn es irgendwo in Europa rumfährt, bist du halt versicherungstechnisch trotzdem nicht in Europa, beziehungsweise du bist eben in einem Bordhospital, wo keine Kassenversorgung stattfindet, sondern wo ein Arzt dort auf Privatrechnung praktiziert. Ja, das heißt, wenn du in das Bordhospital eines Kreuzfahrtschiffs gehst, dann wirst du dort eine Privatrechnung präsentiert bekommen und brauchst eine Versicherung, die solche Privatrechnungen abdeckt. Und das macht die gesetzliche Krankenversicherung typischerweise eben nicht, sondern du brauchst eine Auslandskrankenversicherung, eine private Krankenversicherung, die im Ausland, idealerweise weltweit, die Kosten von Krankenhaus- oder Arztbehandlungen abdeckt. Insofern ist das für mich ein absolut absolut unabdingbare Sache, eine Auslandskrankenversicherung zu haben, wenn man auf Kreuzfahrt geht, zumal die ja auch nicht teuer ist. Ne? Also so über ein ADAC oder es gibt den Hanse Merkur und diverse andere Versicherungen, die solchen Auslandsschutz anbieten. Und das sind echt nur ein paar Euro. Also das, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube beim ADAC, das sind, also, müsste jetzt lügen, ich dachte, es waren 39 Euro, vielleicht sind es ein paar Euro mehr im Jahr. Das sind also dann so Jahrespolicen, wo man wirklich nicht viel bezahlt. Und eben unter Umständen sehr, sehr teure Rechnungen abdeckt. Ja, also wenn du eine Privatrechnung mit hohen Sätzen von einem Arzt an Bord hast, der dich vielleicht mehrfach behandelt, da kann das schon mal passieren, dass innerhalb von ein paar Tagen 2.500, 3.000, 4.000 Euro an Rechnung zustande kommen.
Also
Du jetzt nicht unbedingt zahlen wollen müssen, ohne Versicherung.
Ich bin ja vor 2-3 Jahren bin ich ja nach Dänemark gefahren, mit dem Wohnwagen damals und meine Frau ist ja da verunglückt gleich am ersten Tag und hat sich den Fuß gebrochen beim Fußballspielen und sie musste dann mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Sie wurde ins Krankenhaus, sie wurde im Krankenhaus operiert, sie ist da 3 oder 4 Tage geblieben in dem Krankenhaus. Das war eine Rechnung, ich glaube über 4.000 oder 5.000 Euro. Und da war ich heilfroh, dass wir eine Auslandskrankenversicherung hatten. Ja. Und da war meine Frau im Übrigen einfach mit drin, war auch vom ADAC, kann ich auch noch dazu sagen. Ja. Und die haben das dann bezahlt. Und da waren wir wirklich, wirklich froh. Aber was ich mich frage. Und
am Kreuzfahrtschiff, also, vielleicht das noch zu ergänzen, weil das kann so richtig teuer werden, ist, wenn du ausgeflogen werden musst. Ja. Also wenn du so schwer krank wirst, wenn du einen Herzinfarkt oder solche Dinge hast, das kann ja in dem Bordhospital nicht alles behandelt werden. Also wenn es wirklich schnell gehen muss, wenn du einen Schlaganfall hast, Herzanfall, schwerere Verletzungen, dann muss unter Umständen ein Hubschrauber kommen und dich abholen. Und das geht dann so richtig ins Geld. Also da ohne Versicherung möchtest du sowas nicht erleben.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Was ich mich frage, warum machen das die Reedereien, dass man da eine Privatrechnung bekommt? Die könnten doch auch sagen, pass auf, wir machen das Kassen. Also, ne? Wollt ihr einfach möglichst viel Geld damit verdienen oder warum machen die das?
Naja, stell dir mal vor, du bist, bleiben beim internationalen Reederei, Royal Caribbean, du hast Passagiere aus 70 verschiedenen Nationen an Bord. Willst du mit ungefähr 280 Nationen auf dieser Welt, mit ungefähr 57.000 gesetzlichen Krankenversicherungen in 53 verschiedenen Versicherungssystemen Verträge abschließen? Du wirst ja wahnsinnig. Also das ist schon pragmatisch überhaupt nicht realisierbar, dass eine Reederei Verträge mit deutschen Krankenversicherungen abschließt und dann und eben mit ungefähr 180 anderen Ländern auf dieser Welt, mit deren Krankenversicherungssystemen auch noch. Also das ist schlicht und einfach vollkommen unpraktikabel. Das geht einfach gar nicht. Okay. Und ich weiß jetzt die Versicherungsregeln nicht ganz genau. Es kann schon sein, dass dir deine deutsche gesetzliche Krankenversicherung einen Teil dieser Rechnung eventuell erstattet, wenn die Rechnungen auch bestimmten deutsch-bürokratischen formellen Regeln aufgestellt sind und irgendwelche Beschreibungen der Behandlungen so sind, dass das sich mit dem deutschen Abrechnungssystem deckt. Aber du wirst nie einen größeren Teil dieser Rechnung ersetzt bekommen. Und es ist einfach unpraktikabel. Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, warum es einfach die viele Bürokratie ist, überhaupt nicht zu bewerkstelligen für eine Reederei.
Du hast gerade gesagt, in diesen Bordhospitalen kann man jetzt keine größeren Sachen machen, aber trotz alledem, die sind ja schon relativ gut ausgestattet. Also es ist jetzt nicht so, dass es so eine kleine Arztpraxis ist, sondern die haben ja durchaus da Möglichkeiten, einiges zu machen.
Ja, die haben schon, also zur Not können ja eine kleine Operation oder solche Dinge machen. Das kommt auch ein bisschen aufs Schiff natürlich an. Ja. Je größer und neuer das Schiff, desto besser ausgestattet sind die unter Umständen auch. Aber du musst ja auch denken, der Arzt, der dort ist, es ist jetzt kein Herzchirurg, sondern es ist halt vielleicht ein Allgemeinarzt, ein Internist, der dort Dienst macht, der vielleicht keine so großen Erfahrungen mit Orthopädie hat oder es ist im dümmsten Fall vielleicht ein Zahnarzt. Keine Ahnung, ob Zahnärzte auf Kreuzfahrtschiffen beschäftigt werden, wahrscheinlich eher nicht. Aber du hast jetzt dort natürlich keine Spezialisten. Du hast auch keinen hochsterilen OP-Saal, du hast keine bildgebende Diagnostik, also du hast kein CT oder solche Dinge an Bord. Dafür ist dann einfach ein Krankenhaus der wesentlich bessere Ort. Ja. Und klar, es gibt Systeme für Telemedizin, für Kinder inzwischen an Bord von manchen Schiffen, dass du dann von Ärzten an Land als Arzt an Bord assistieren lassen kannst bei besonderen Fällen. Aber besser aufgehoben bist du im Zweifel bei schweren Fällen einfach in einem Krankenhaus an Land. Und deswegen wird das Kreuzfahrtschiff immer versuchen, Patienten mit größeren Problemen, mit schwierigeren Fällen, auch mit dramatischen Situationen, natürlich so schnell wie möglich in das nächstbeste, nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, wo die Versorgung einfach besser sein kann, weil es dort Spezialisten gibt. An Bord eines Kreuzfahrtschiffs hast du einen, wenn du Glück hast, zwei Ärzte, und die müssen alles abdecken, vom Hirnschlag über Herzinfarkt bis zu einer Stittwunde, einer Magen-Darm-Verstimmung, Seekrankheit und weiß ich nicht, einem gebrochenen Fuß. Also logischerweise kann dich der Arzt nicht so gut versorgen als Allrounder, als ein Spezialist, das an Land kann.
Jetzt gibt es ja Menschen, die haben Vorerkrankungen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die müssen regelmäßig eine Dialyse machen, also eine Blutwäsche. Kann man sowas an Bord auch machen?
Kann man grundsätzlich machen. Es gibt auch spezielle Dialysekreuzfahrten, okay, wo dann eben solche Geräte an Bord sind. Es gibt ja inzwischen auch Dialyse, die du an dir selbst, also wo du keine Maschine brauchst. Ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber es gibt Möglichkeiten, wo du das selber machen kannst unter Umständen. Das ist halt dann was man mit der Reederei einfach absprechen muss vorher oder anfragen muss, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber durchaus möglich. Man muss sich ja nur vorher drum kümmern. Ich kann jetzt nicht an Bord gehen und sagen, und übrigens, ich brauche jeden Tag Dialyse. Das wird nicht funktionieren. Aber vorher das abklären, kann man da natürlich schon Wege finden.
Gut, also wir haben gelernt, Auslandskrankenversicherung ganz, ganz wichtig, auch wenn man mit dem Schiff innerhalb von Europa unterwegs ist. Bordhospitale sind ganz gut ausgestattet, aber nicht so gut wie eben an Land. Gehen wir mal weiter. Viren, ja, also da gibt es ja ganz üble Viren, zum Beispiel der Norovirus, mit dem hat man sehr viel Spaß. Also da hat man so richtig Spaß, wenn man sich den einfängt.
Seekrankheit. Immerhin ja nur so 2-3 Tage, dann ist es auch wieder vorbei. Ja. Aber in den 3 Tagen hat man richtig Freude, ja.
Ja, aber so richtig, ne? Wenn man nicht weiß, ob oben und oder unten oder gleichzeitig. Also es ist ein Spaß. Wer es noch nicht hatte, probiert es mal aus. Es ist,
nicht freiwillig.
Nicht freiwillig, nein. Und dann gibt es noch die Seekrankheit. Da haben wir, über beides haben wir schon in den vergangenen Folgen, wir machen diesen Podcast ja schon seit vielen Jahren, schon mal gesprochen. Deswegen nur ganz kurz. Seekrankheit, da gibt es Medikamente, die kann ich nehmen, die helfen mir. Aber was, denke ich, auch am meisten hilft, ist trotzdem gut essen und viel nach draußen schauen, ne?
Ja, frische Luft. Da gibt es unheimlich viel, was man tun kann, sollte, müsste. Ganz viel Gerüchte und ganz viel auch, woran man daran glauben muss, damit es funktioniert. Letztendlich ist Seekrankheit halt was, was einen, wenn man Pech hat, erwischt. Was ich dringend empfehlen würde, ist sich nicht zu sehr darauf verlassen, was man an Medikamenten an Bord bekommt. Das sind in der Regel dann relativ harte Antihistaminika, die einem da verordnet werden. Die sind nicht ganz ohne, können durchaus Nebenwirkungen haben. Insofern würde ich jedem empfehlen, der weiß, dass er da empfindlich ist, sich von seinem Hausarzt zu Hause was verschreiben zu lassen, wo der Hausarzt dann auch die eigene Situation kennt und einem was verschreiben kann, wo man potenziell vielleicht weniger Nebenwirkungen hat und weniger Risiko eingeht, was Nebenwirkungen angeht. Das würde ich empfehlen, da einfach selber vorzusorgen, statt sich darauf zu verlassen, dass man an Bord dann eben irgendwas kriegt, bei dem man auch nicht so genau weiß, was das ist.
So, und dann Thema Impfungen. Also viele denken, wenn ihr jetzt Impfungen sagt, dass man damit Corona meint. Klar, Corona ist ja auch immer noch ein Thema, wo es jetzt auch wieder einen neuen Impfstoff gibt. Sollte man sich vielleicht zuführen. Aber man denkt oftmals nicht an ganz andere Krankheiten, die man sich einfangen kann, nämlich zum Beispiel Denguefieber oder was gibt's noch?
Also ich würde es mal ein bisschen weiterfassen. Ja. Ich würde das Thema gar nicht unter das Titel Impfungen stellen, weil bei vielen von diesen Krankheiten kann man sich nämlich gar nicht impfen lassen dagegen. Mhm. Es ist sowas, was gerade so schleichend passiert und was, glaube ich, ganz viele Leute noch nicht realisiert haben. Da sind wir wieder beim Thema Klimawandel. Das spielt da rein. Ja. Die zunehmend lang anhaltenden heißen Sommer bei uns, aber eben auch eine Entwicklung in Südeuropa, also Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, also Slowenien, Kroatien, all die Länder, die man, noch vor 15, 20 Jahren völlig unbesorgt bereist hat, bereist man auch heute noch völlig unbesorgt, ohne zu merken, dass dort plötzlich Krankheiten, das heißt nicht in Massen auftreten, aber eben plötzlich dort vorkommen, mit denen man dort überhaupt nicht gerechnet hat. Ähnlich übrigens auch natürlich für Florida, für die Karibik, für Mittelamerika. Da ist man sich schon eher bewusst, dass es dort vielleicht die eine oder andere Krankheit gibt, die nicht ganz so lustig ist, Tropenkrankheiten. Aber solche Krankheiten greifen eben auch bei uns im Mittelmeer inzwischen mehr um sich. Man muss dann nicht dramatisch werden. Es sind immer noch sehr geringe Ansteckungszahlen, aber es findet eben plötzlich statt, dass man sich am Gardasee mit Denguefieber ansteckt, dass man sich selbst in Ostdeutschland mit West-Nil-Virus anstecken kann, dass ein Chikungunya-Virus, das man vor 2-3 Jahren überhaupt noch nicht kannte, nicht mal dem Namen
und nicht mal aussprechen konnte.
Ich habe auch üben müssen. Ne, ja. Dass plötzlich sich in Florida einfangen kann. Und meine Florida-Kreuzfahrthauptstädte der Welt, die 3 größten Kreuzfahrthäfen der Welt, sind dort und fahren von Miami, Fort Lauderdale, Port Canaveral in die Karibik. Und dann kann man sich nicht nur in der Karibik mit solchen Dingen anstecken, sondern eben schon vor der Abfahrt in Florida. Und das ist sowas, was, glaube ich, ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil man es von früher so nicht gewohnt ist. Und da können Impfungen helfen, könnte man sich eben insgesamt mehr Gedanken drum machen, sich vor allem damit beschäftigen, wo welche Krankheiten möglicherweise drohen und entsprechend vorsorgen mit Mückenspray. Ja, und zwar eben mit dem geeigneten Mückenspray. Ne? Ein ganz normales deutsches Autan reicht eben leider nicht gegen die Mücken, die Denguefieber, Chikungunya, West-Nil, Gelbfieber, solche Dinge verbreiten, sondern da brauchst du wirklich andere Wirkstoffe, die die eben speziell vor diesen Mücken schützen. Und man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie diese Ansteckung funktioniert. Ne? Also bei Malaria Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das gibt's jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so super verbreitet in Florida. Ne? Da gibt's das eher nicht. Aber wenn man in Afrika, Richtung Afrika geht, ist die Malaria natürlich recht verbreitet, die aber eben von nachtaktiven Mücken verbreitet wird. Insofern, wenn man auf Kreuzfahrt geht, ist man in der Nacht in der Regel auf dem Schiff, ist die Risiko wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Aber ein West-Nil-Virus, ein Dengue-Fieber, ein Chikungunya wird eben von tagaktiven Mücken übertragen. Und dann spielt es eben schon eine Rolle, wenn ich auf Landausflug, vielleicht in ein Sumpfgebiet in Belize meinen Landausflug mache, dann ist das vielleicht gar nicht so abwegig, sich über dieses Thema eben inzwischen wesentlich mehr Gedanken zu machen, als man sich das früher gemacht hat.
Du hast gesagt, da sollte man sich informieren. Informieren denn auch die Reedereien über die Möglichkeiten beziehungsweise über die Gefahren, die auf der jeweiligen Kreuzfahrt da sind? Oder sagen die, gut, das ist Passagierssache?
Naja, das ist schon eher Passagierssache. Also das, finde ich, gehört zum allgemeinen Lebensrisiko und zur allgemeinen Reisevorbereitung.
Aber man könnte ja so einen Flyer machen und sagen, hier, pass mal auf, hier in dem Gebiet, wo du unterwegs bist, da gibt's diese, diese und diese Krankheit, gegen das kannst du dich impfen lassen und gegen das andere musst du dich halt schützen mit Kleidung, die zum Beispiel keine Stiche durchlassen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Naja, das werden die Reedereien schon deswegen nicht machen, weil du dann gleich wieder in haftungsrechtlichen Problemen drin bist. Ja, wenn du anfängst, über sowas zu informieren, dann verlassen sich die Passagiere drauf, dann hast du zufällig eins vergessen, übersehen oder hast eins zu viel erwähnt, dann verklagt dich das Passagier, weil du dich hast impfen lassen und eine Impfnebenwirkung hast, obwohl es doch gar nicht nötig gewesen wäre. Also da halten sich die Reedereien auch aus haftungsrechtlichen Gründen, glaube ich, schlauerweise eher raus und sagen, da musst du dich selber informieren. So wie die Reedereien auch sagen, informier dich bitte selber, ob du für die Einreise in die USA ein Visum brauchst oder nicht. Da mischen wir uns nicht ein, das ist deine Sache. Ich denke schon, dass man das aus eigener Verantwortung machen sollte und sich da umschauen sollte. Du wirst sicher im Tagesprogramm die Hinweise darauf finden, dass du Mückenschutz auflegen solltest, wenn du an Land gehst oder solche Dinge. Aber letztendlich ist man da schlau und gut beraten, wenn man sich vorher selber informiert. Und wenn man so auf eine Website wie das Robert-Koch-Institut zum Beispiel geht, dort gibt es ja sehr ausführliche Informationen zu diversen Infektionskrankheiten. Da kann man sehr genau rausfinden, in welchen Gebieten was für Krankheiten möglicherweise verbreitet sind, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist, zu welcher Jahreszeit, welche Bedingungen da sein müssen. Na, also manche Viren, habe ich ja schon erwähnt, sind nachtaktiv, manche sind tagaktiv, manche stechen nur in der Feuchtperiode, also so zum Beispiel Dengue-Fieber sind zwar tagaktive Tiere, Mücken, die aber eigentlich eher in der Regenzeit stechen, wenn es also im Sommer sehr trocken ist, stechen die Tiere oder kommen die Mücken einfach sehr wenig vor. Das heißt, das Risiko ist dann im Sommer dort wesentlich geringer. Das heißt nicht, dass es bei null ist, aber es ist wesentlich geringer. Und das sind so Dinge, da muss man sich einfach wirklich selber ein bisschen schlau machen und einfach gucken, wo fahre ich denn hin und was droht mir dort oder welche Gefahren gibt es dort und wie hoch ist das Risiko? Das ist ja noch die andere Sache. Wir reden jetzt über Krankheiten. Das heißt ja nicht, wenn ich nach Thailand fahre, wo Dengue-Fieber durchaus eine Option ist, dass ich dann automatisch mich mit Dengue-Fieber dort anstecke, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja unter Umständen relativ gering, je nachdem, zu welcher Jahreszeit ich dort bin, wo ich mich da genau aufhalte. Wenn ich nur in Bangkok mir die Stadt angucke, ist sicher das Risiko wesentlich geringer, als wenn ich 2 Wochen Wanderung im Dschungel dort mache. Ja, und insofern muss man dann auch ganz genau gucken, wie hoch ist denn mein realistisches, tatsächliches Ansteckungsrisiko bei der Art der Reise, die ich mache oder bei meinen konkreten Reiseplänen. Und wie gesagt, wenn ich eine Bustour durch die Stadt mache, ist das Risiko sicher wesentlich geringer, als wenn ich eine River-Rafting-Tour durch den Dschungel mache. Und das muss man sich dann einfach selber auch genau anschauen und da auch überlegen, wie kann ich mich dagegen schützen. Gegen manche Sachen gibt es Impfungen, also Denguefieber zum Beispiel gibt es inzwischen eine Impfung, die ist ganz neu, die gibt es seit 2022, glaube ich. Eine, wo man sich, glaube ich, zweimal impfen muss, einmal und dann 3 Monate später nochmal und lebenslang hilft. Gelbfieber ist jetzt was ja eher in Afrika recht verbreitet ist und was oft auch eine Pflichtimpfung ist. Das muss man auch noch berücksichtigen. Es gibt durchaus Länder, die verlangen bestimmte Impfungen. Das heißt, gerade wenn ich in Afrika reise, gibt es Länder, die einfach sagen, oder auch in der Karibik gibt es Länder, die sagen, du brauchst eine Gelbfieberimpfung, wenn du in den 14 Tagen davor in einem Gelbfiebergebiet warst. Also ist jetzt ein eher seltener Fall, dass man erst in Südkenia war und dann eine Kreuzfahrt in der Karibik macht, aber theoretisch denkbar. Und Südkenia ja zum Beispiel gilt eben als Gelbfiebergebiet. Und wenn du dort warst, wenn du dich dort aufgehalten hast, darfst du in manche Länder eben nur noch mit Gelbfieberimpfung danach einreisen für die nächsten 10, 14 Tage. Also das sind auch so Sachen, die man da sich so ein bisschen anschauen sollte. Und dann gucken, lohnt sich für einen selber die Impfung? Also ich bin sehr viel auf Reisen, sehr viel in solchen Gebieten. Da ist eine Impfung vielleicht sinnvoller und logischer als für jemanden, der eine Kreuzfahrt macht, wo ich einen Hafenstopp in einem Hafen habe, wo sowas eventuell relevant ist und dort aber, weiß ich nicht, in der Trockenzeit nur 3 Stunden in einer Stadt bin, dann ist das Risiko sicher sehr, sehr überschaubar. Insofern muss man da auch die persönliche Situation so ein bisschen anschauen und einfach schauen, hilft mir der Mückenspray, der ein sehr, sehr guter Schutz ist, vielleicht schon. Oder lege ich mir Schutzkleidung zu? Also es gibt ja mückenstichdichte Kleidung, also lange Hosen, lange Hemden, vielleicht auch ein Mückenschutznetz über den Kopf, wenn man irgendwo hinfährt, wo das besonders intensiv ist oder wo man sich Sorgen macht. Ja, man kann ja auch einfach mal übervorsichtig sein, wenn man so veranlagt ist, und sich da genau schauen, um einfach, ja, sich keine Krankheit aus dem Urlaub mitzubringen. Noch ein anderer Aspekt ist natürlich relevant. Es gibt ja auch, also Denguefieber zum Beispiel ist jetzt keine Krankheit, an der man typischerweise stirbt. Nur 25% der Leute, die sich anstecken, haben überhaupt Symptome. Und von denen, die Symptome entwickeln, sind schwere Verläufe bei Reiseinfektionen sehr, sehr selten. So, das heißt, es ist per se schon mal keine Lebensgefahr, ne? Das ist keine Krankheit, die man haben möchte, aber nichts, wo ich in sofortige Lebensgefahr gerate. Und ich habe möglicherweise eine Krankheit, wo ich sage, nehmen wir das Beispiel Malaria. Malaria-Prophylaxe kann man machen. Das sind Medikamente, die man über eine lange Zeit einnehmen muss, auch schon vor der Reise anfangen muss, die unangenehme Nebenwirkungen haben können. Das heißt, wo man sich sehr genau überlegt, macht man eine Malaria-Prophylaxe, wenn man in Afrika unterwegs ist mit dem Kreuzfahrtschiff. Oder lässt man es und schützt sich lieber mit Netzen und mit Mückenspray und hält sich aus Feuchtgebieten fern, wo besonders viele Mücken vielleicht unterwegs sind und ist in der Nacht sowieso nicht an Land, sondern am Schiff. Dann kann man vielleicht auf die Malaria-Prophylaxe verzichten, indem man sich anders schützt. Und Malaria ist eine Krankheit, die jetzt grundsätzlich ganz gut behandelbar ist, wenn man in einem westlichen guten Krankenhaus ist und vielleicht, ja, man ist vielleicht eine Woche unterwegs, weiß, die Inkubationszeit ist länger als eine Woche. Das heißt, wenn ich mich dort anstecke, erkranke ich nicht im Land, sondern bin schon wieder zu Hause und habe dort eine topmedizinische Versorgung. Dann kann man das vielleicht eher riskieren, als wenn ich 4 Wochen in dem Land unterwegs bin und weiß, wenn ich es mir in den ersten Tagen einfange, muss ich vielleicht in Mosambik in ein Krankenhaus, wo ich vielleicht nicht hin möchte. Also das sind alles so, ohne jetzt Mosambik irgendwie was Böses zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie die Gesundheitsversorgung in Mosambik ist. Das war jetzt ein willkürlich rausgegriffenes Beispiel. Oder in Madagaskar oder auf Sansibar oder ich weiß nicht wo, ne? In Nigeria. Also das sind alles so Dinge, die man sich einfach sehr genau anschauen sollte und wo einen auch, weil du gefragt hast, warnt einen die Reederei auch nicht abnehmen kann. Das muss man wirklich selber auch beurteilen. Ja? Mache ich ein Vorprogramm? Ja? Mache ich vielleicht eine Karibikkreuzfahrt und bin davor noch eine Woche in der Insel in dem Ferienresort? Wie hoch ist das Risiko, dann dort sich vielleicht anzustecken, unabhängig von der Kreuzfahrt? Insofern ist es echt ein sehr individuelles Thema, wo man sich selber informieren sollte und sich das selber einfach genau anschauen. Im Zweifel gibt es ja auch Ärzte, mit denen man über sowas sprechen kann. Ja? Ein Tropeninstitut, Impfärzte. Es gibt auch Ärzte, die spezialisiert sind auf solche Themen, sich mit denen einfach mal unterhalten und diese Risikoabwägung einfach mal und gucken, wie verhalte ich mich so, dass ich mit möglichst geringem Risiko rauskomme und auch Beispiel Malaria-Prophylaxe, wenn ich schwere Nebenwirkungen einfange, ohne dass es vielleicht nötig wäre.
Wenn ich jetzt aber auf dem Schiff bin und tatsächlich krank werde, jetzt nicht so krank, dass ich mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, aber doch so krank, dass ich eigentlich nicht mehr aus dem Bett rauskomme, werde ich da eigentlich gehegt und gepflegt von der Besatzung? Oder wie ist das da? Bringen die mir dann das Essen ans Bett? Oder?
Also ich bin mir sicher, sie lassen dich nicht verhungern, aber okay. Wenn du so schwer krank bist, dass du das Bett nicht mehr verlassen kannst, ich glaube, dann würden sie auch dich jetzt sicher nicht ausfliegen, aber im nächsten Hafen, wo es vertretbar ist, vielleicht dann doch an Land in ein Krankenhaus bringen. Ja. Okay. Also die medizinische Versorgung an Bord ist nicht auf Dauerkrankenhausaufenthalt eingerichtet, sondern die medizinische Versorgung an Bord ist schon eher eine Notfallhilfe, eine überbrückende Hilfe. Und wenn du dauerhafte ärztliche Behandlung brauchst, dann ist das in der Regel nichts, was an Bord geleistet wird, sondern wo du tatsächlich in ein Krankenhaus gehen solltest.
Okay.
Das Schiff auch diese Verantwortung ja nicht übernehmen möchte, sondern dich dann wirklich an ein Krankenhaus an Land abgibt. Und dann kommt es darauf an, was du für Versicherung hast. Dann sind wir wieder beim Thema Versicherung. Ja. Der ADAC fliegt dich dann vielleicht ja auch nach Hause. Ja, wenn du eine entsprechende Rückreise- oder Rückholversicherung mit hast und das medizinisch angebracht ist, weil die Versorgung bei uns besser ist oder du die Landessprache nicht sprichst, dass du dann auch nach Hause gebracht werden kannst, wenn denn die Erkrankung so schwer ist, dass es nötig ist.
Gut, wir sprechen gleich in der Aftershow. Die Aftershow bekommen übrigens alle diejenigen, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Alle Infos dazu auf unserer Webseite cruisetricks.de. Wir werden dann auch über persönliche Erfahrungen, was Krankheiten an Bord betrifft, sprechen. Bin mal gespannt, was der Franz da erzählt.
Ich werde so ein bisschen erzählen, was meine Strategie ist, ja.
Genau.
Ausnahmsweise mal ein bisschen persönlich werden.
Ja, genau. Und in 2 Wochen spätestens hören wir uns hoffentlich wieder. Wobei, es kann sich auch ein bisschen verschieben, weil Franz wird in der nächsten Zeit sehr viel unterwegs sein. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das terminlich hinbekommen, dass wir zwischendurch noch schnell einen Podcast produzieren. Also wenn er mal einen Tag oder zwei später kommt, bitte, bitte nicht böse sein. Ja, nicht im Schlamm wälzen und schreien, sondern einfach warten. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Okay?
Es sind spannende Themen, aber vielleicht nicht exakt zum Termin.
Genau. Bis dann. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.